Willkommen alle Zuhörer zu unserem neuen Podcast mit der ersten Episode und Premiere von Cyber True Crime. Auf Deutsch bedeutet das Kriminalität im Netz, also aus dem Internet. Heute im Gespräch. Bei uns geht es um wahre Geschichten und Geschehnisse von Opfern, welche von Cyberkriminalität betroffen sind oder auch nicht Betroffene. Mit diesem Podcast möchten wir aufklären und warnen vor der Gefahr der zunehmenden Cyberkriminalität im Internet. Durch die künstliche Intelligenz werden für Betrüger neue Tore geöffnet. Mein Name ist Gabriela aus der Schweiz, Gründerin der Group Cyber of Criminal. Was wir genau machen, werde ich in einem anderen Podcast erläutern. Für den deutschen sowie österreichischen Raum sprechen wir Hochdeutsch. Heute zu Gast bei mir Sandra aus der Schweiz. Sandra hat aufgrund Cyberkriminalität und organisiertes Verbrechen Anfang dieses Jahres im Januar 2024 ihre ältere Schwester durch Selbstmord verloren. Die Ermittlungen der Polizei sind zum jetzigen Zeitpunkt noch im Gange. Wir haben heute den 26. März 2024. Wir werden im Verlauf der Episoden aufklären, ermitteln und auch erklären, wie das möglich ist, im Netz von Cyberkriminalitäten, also Cyberkriminellen, ins Netz zu fallen. Denn sie werden stetig professioneller. Sandra, herzlich willkommen und danke für deine Zeit und dass du heute bei uns deine Geschichte erzählst, bei uns Cyber True Crime heute im Gespräch. Sandra, gerne übergebe ich dir das Wort.
Ja, vielen Dank, liebe Gabriela, dass ich da mit dabei sein darf und freue mich sehr. Und ja, die Hintergründe sind ja nicht gerade so super cool. Aber ich bin Sandra, ich komme aus der schönen Ostschweiz am Bodensee, bin Mama von zwei Töchtern, bin 47 Jahre jung. Und ja, mir ist es ein Anliegen, durch das Geschehnis, durch meine Schwester, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, wobei es meine Schwester selber nicht mehr mir zurückbringt. Aber ich dadurch viele andere Menschen möchte warnen, gerade wenn sie am Anfang sind, wo sie andere Menschen im Internet kennenlernen oder vielleicht schon am Anfang vom Opferdasein sind. Ja, genau, das ist so das, was ich erzählen will.
Ganz genau, danke vielmals, Sandra. Sandra, du hast Anfang dieses Jahres überraschend erlebt, dass die Polizei vor deiner Tür gestanden ist und sie haben dir eine Nachricht übermittelt. Gerne sagst du uns, was da vorgefallen ist. Was hast du zu diesem Zeitpunkt erfahren und weißt du noch, wenn das war?
Ja, das weiß ich ganz genau, weil am Donnerstag, den was 17. war das damals, wollte sie eigentlich zu mir nach Hause kommen. Wir haben abgemacht, denn am Dienstag, am 23. hätten wir in die Türkei gemeinsam fliegen sollen. Und ja, komischerweise hat sie sich bei mir nicht gemeldet. Das ist etwas, was ich von ihr so nicht kenne. Und dann auch, ja. Nein, Mittwoch war das, dann am Donnerstag und am Freitag dasselbe Spiel. Ich habe sie nicht erreicht, habe ihr tausendmal angerufen, geschrieben, per FaceTime. Und Freitagnachmittag war es dann soweit, wo ich gewusst habe, gespürt habe, dass da etwas nicht stimmt. Habe dann die Polizei informiert und die sind dann mehrfach zu ihr nach Hause gefahren, auch in der Nacht. Sie war nie da anzutreffen und ja, am Samstag früh morgens musste ich dann noch zur Polizei Aussage machen über diesen Zeitraum, wo ich sie ja dann quasi vermisst gemeldet hatte und weil sie ja nicht zu mir gekommen ist. Und da war ich dann bei der Polizei Und das wusste ich dann aber erst am Abend spät, genau in dieser Zeit, wo ich bei der Polizei gesessen bin und meine Aussagen getätigt hatte. Genau da ist sie von 54 Meter von einer großen Brücke heruntergesprungen. Ich selber habe es aber erst am Abend, so um 7:45, 8 hat die Polizei bei mir geklingelt. Und im ersten Moment habe ich mir gar nichts groß dabei gedacht. Erst wo sie dann so gefragt hatten, ja, dürfen wir in die Wohnung kommen? Da habe ich dann die Polizistin angeschaut, weil es war eine Dame und ein Herr. Und in dem Moment habe ich sie so angeschaut, habe gesagt, ja, aber Moment, jetzt stopp. Ihr kommt jetzt aber nicht hierher und bringt mir schlechte Nachrichten. Und dann hat sie gesagt, doch, leider. Und haben mir dann erzählt, dass sie da eben von dieser Brücke runtergesprungen ist und man sie da gefunden hätte. Und dass es da Menschen gab, die sie auf der Brücke oben sahen, ihr noch zugerufen hätten. Aber die Polizei hat dann gemeint, auf dieser Höhe hätte sie wahrscheinlich diese Leute gar nicht mehr gehört. Und leider mussten dann diese Leute zuschauen, wie sie von der Brücke runtergesprungen ist.
Da gab es sogar noch Zeugen, die das wirklich miterlebt haben, dass sie gesprungen ist.
Ja, ganz genau.
Als du,
das waren Spaziergänger.
Als du gemerkt hast, dass irgendetwas nicht stimmt und das gemeldet hast bei der Polizei, wie war denn das? Weil normalerweise heißt es ja immer, dass man 24 Stunden oder 48 Stunden warten muss, bis man überhaupt eine Vermisstanzeige aufgeben kann. Aber hast du darauf gedrängt, dass da irgendetwas nicht stimmt oder wurde diese Zeit dann auch abgewartet?
Es war ja so, dass sie eigentlich am Mittwochabend sich bei mir schon melden wollte. Dann am Donnerstag wollte sie um die Mittagszeit bei mir sein, war sie ja dann nicht. Und ab 14 Uhr habe ich sie ja dann immer wieder versucht anzurufen bis spät abends. Aber eben wie gesagt, sie ist nie ans Telefon gegangen. Sie hat auch nie zurückgeschrieben. Dann war es ja mittlerweile schon Freitagnachmittag um 2:30. Und ich da mir dann richtig, richtig Sorgen gemacht habe, weil ich so eine Art oder Situation von ihr gar nicht kannte, dass sie sich nicht meldet, dass sie keinen Anruf entgegennimmt, dass sie auf keine WhatsApp reagiert. Da habe ich dann ganz, ganz stark gemerkt, dass da etwas überhaupt nicht stimmen kann, weil sie sonst eigentlich sehr, sehr eine zuverlässige Person war, mir gegenüber.
Und als du dies erfahren hast, dass deine Schwester sich das Leben genommen hat, was waren deine ersten Gedanken? Was hast du in die... genau zu diesem Zeitpunkt gefühlt? Also ist es dir vor den Kopf gestoßen? Hast du gewusst, dass sie irgendwelche Schwierigkeiten hat zu diesem Zeitpunkt, als du das erfahren hast?
Nein.
Du hast also eben, das ist dir wie vor den Kopf gestoßen und ab diesem Zeitpunkt hast du, das weiß ich jetzt aus den Vorgesprächen, dann angefangen auch zu ermitteln eigentlich, oder? Was passiert ist und warum das überhaupt passiert ist, dass sie sich das Leben genommen hat?
Also es war so, da wo die Polizei mir an diesem Samstagabend die Nachricht überbrachte, hat die Polizei zu mir gesagt, sie hätten die Wohnung extra nicht versiegelt. Sie selber hätten keine Hinweise gefunden, aber es könnte ja sein, dass ich irgendwelche Hinweise finden würde. Und aus diesem Grund hätten sie die Wohnung nicht versiegelt. Und ich musste ja dann auch am Sonntag am Bahnhof ihr Auto abholen, da wo sie es hingestellt hatte. Und am Nachmittag, am Sonntagnachmittag hatten wir dann die Autoschlüsselübergabe. Und da hat mir die Polizei noch einmal gesagt, vielleicht finden Sie ja noch irgendwelche Hinweise. Sie dürfen einfach von der Wohnung nichts mitnehmen, aber Sie dürfen nach Hinweisen suchen. Heute weiß ich ganz genau, dass die bestimmt den einen oder anderen Brief gesehen haben und aus diesem Grund die Wohnung nicht versiegelten, weil sie durften ja auch damals nicht in die Wohnung hinein, ohne meine Zustimmung. Und ich musste ja die Zustimmung geben, dass sie da in die Wohnung hineingehen dürfen, weil eine Kollegin von ihr habe ich gefunden über Facebook und die hatte Gott sei Dank einen Zweitschlüssel und sie hat sich dann mit der Polizei damals dort getroffen, das war am Freitagabend dann. Und da hat die Polizei angerufen, hat mir ja gesagt, wir stehen jetzt gerade vor der Wohnung, ist es für Sie okay, wenn wir mit dem Schlüssel jetzt reingehen? Dann habe ich gesagt, ja, ihr dürft in die Wohnung reingehen. Aber sie durften ja sozusagen nichts in dieser Wohnung machen und auch eben diese Hinweise. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, aufgrund, weil sie zu mir zweimal ganz deutlich gesagt hatten, vielleicht finden Sie ja irgendwelche Hinweise. Habe ich dann nachher, wo ich am Sonntag in der Wohnung war, ja, da habe ich ultra viele Hinweise gefunden.
Also verstehe ich das richtig? Sie hat keinen Abschiedsbrief für euch, Familie oder Bekannte hinterlassen, weshalb sie
Nein.
das tut?
Nein, sie hat leider keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Nein.
Dann hast du angefangen, aufgrund auch der Polizei zu ermitteln und zu suchen. Und auf was bist du denn gestoßen?
Das Interessante war, ich war ja nicht allein in der Wohnung. Eine gute Freundin hat mich begleitet dorthin. Und ich habe dann auf dem Küchentisch habe ich verschiedene Briefe gefunden, wo ich da relativ sehr stutzig geworden bin. Und die Kollegin von mir hat dann mich gerufen, hat gesagt, du komm, schau mal, ich habe da im Abfalleimer irgendwelche E-Mails gefunden. Die haben wir dann versucht, wie ein Puzzle zusammenzusetzen und haben da einfach ein paar Sätze lesen können. Und das hat uns dann auf die Idee gebracht, wir müssen unbedingt in diese E-Mails von ihr hineinkommen, um zu sehen, ob es da noch mehr solche Dinge gibt. Und ja, wir konnten dann in diese E-Mails hinein und sind dann relativ sehr, 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 sehr schockiert gewesen, was wir da alles vorgefunden hatten. Und das war nur ein kleiner Bruchteil, was wir gerade gefunden hatten.
Genau, und als ihr darauf gestoßen sind, auf diese ganzen E-Mails, kannst du etwas erzählen darüber, gewisse Details, auf was ihr eigentlich da gestoßen seid, mit dem ganzen Informationsmaterial?
Also das eine war mal so die Love-Scammer, die sogenannten Liebesbetrüger, wo sie quasi wie eine Beziehung mit diesen Personen geführt hatte. Das waren die einen, da waren insgesamt drei. Und da gab es aber viele verschiedene, was den schnellen Kredit betrifft. Wo man sehr viel Geld von ihr gefordert hatte, ihr dieses Geld versprochen hatte. Ja, wir konnten da nicht komplett alles durchlesen, weil da ist so unendlich viel auf uns zugekommen. Und das mal zu verstehen und diese Emotionen, was da bei mir schon selber aufgestiegen ist, das war echt harter Tobak.
Genau, ihr seid eigentlich an einer Masse von, sagen wir, eben Cyberkriminalität gestoßen, was sie im Grunde genommen auch wie überhäuft hat. Also sie befand sich wie in einem, so wie ich das jetzt verstehe, in einem Bienennest von Cyberkriminellen, die ständig etwas gefordert haben oder immer wieder etwas gefordert haben.
Ja, insgesamt haben wir 20 Stück gefunden. 20 verschiedene quasi, aber ja, mittlerweile weiß ich, dass das nicht 20 einzelne Personen sind, sondern dass das oft auch eine Person ist, aber sich dann irgendwie für zwei oder drei Personen ausgibt.
Ich erinnere mich jetzt aus den Vorgesprächen, dass sie eine Beziehung hatte, die auch sehr lange angedauert hat mit jemandem. Und das begann, wann begann das genau? Also von deiner Zurückverfolgung konntest du mir sagen, so einen gewissen Zeitrahmen.
Ja, die eine Person, das war 8 Jahre, die hat sie vor 8 Jahren kennengelernt. Und die andere Person, was ich herausgefunden hatte, sind jetzt 5 Jahre.
Also mit dieser Beziehung, wo sie respektiv vor 8 Jahren schon begonnen hat, diese zu führen, das war auch ein Liebesbetrüger. Und den hatte sie noch, oder war das?
Nein, das war jetzt nicht unbedingt ein Liebesbetrüger, sondern da ging es eigentlich mehr darum, um einen Fonds von einer Person, die angeblich schwer, schwer krank ist. Und da ging es irgendwie um 9,2 Millionen, keine Ahnung, Euro, Dollar, wo sie quasi gemeinsam das miteinander teilen sollten. Also sie sollte keine Ahnung, wie viele Prozent kriegen und er kriegt Prozente, aber für das müsste sie zuerst Gebühren bezahlen und dass das Ausland ja nicht einfach so größere Menge an Geld versendet und dass das halt alles kosten würde. Genau. Und sie hat einfach immer bezahlt und bezahlt.
Aber dieser Herr hat sich eigentlich für den ausgegeben, den er auch war. Der hat sich jetzt nicht für jemand anderes ausgegeben. Der hat sie also mit seiner eigenen Persönlichkeit so quasi in diesem Erbsbetrug, nennen wir das so, oder? Ein Erbbetrug hineinmanövriert. Aber es ging eigentlich eben darum, der hat sich jetzt ganz normal gezeigt. Also der hat sich jetzt nicht versteckt hinter irgendwelchen Profilen oder sonst etwas.
Weiß ich leider nicht, ob er das gemacht hat oder nicht, wie sie an die genau herangekommen ist, sei es über das Internet, wo auch immer. Ich weiß, habe einfach nur herausgefunden, dass die sich schon 8 Jahre kennen. Und wenn man bedenkt, 8 Jahre ist eine wahnsinnslange Zeit. Also die haben da auch eine Beziehung miteinander aufgebaut, aber nicht jetzt so, dass sie quasi die Partnerin von ihm sei.
Also das war wirklich eine rein geschäftliche Beziehung, so quasi also das Ködern so quasi war jetzt auf diese 9 Millionen Dollar oder in welcher Währung war das genau?
Das weiß ich nicht mehr, weil manchmal schreiben sie es wieder hin, dann schreiben sie wieder gar nichts hin, kommen hauptsächlich immer nur die Zahlen.
Genau, aber es ging eigentlich die Täuschung, um dieses große Geld zu erwirtschaften, aber sie musste dafür zuerst irgendwelche Gebühren bezahlen.
Ganz genau.
Und um was
Ja.
für Gebühren ging es da? Konntest du das ermitteln oder hast du davon gelesen?
Ja, so was ich schon mal gesehen habe, sind einmal so um die 750 Euro, was sie einbezahlt hatte. Dann waren es 1500 Euro respektive. Wir sind aus der Schweiz, da hat sie, glaube ich, in Franken einbezahlt. Was ich auch gesehen habe, hat sie dann für, glaube ich, circa 600 Franken hat sie iTunes-Karten versendet. Weil damals, so wie ich gesehen hatte, hatte sie über Western Union einbezahlt und so wie ich lesen konnte, gab es da manchmal einen Moment, wo Western Union für sie das Geld nicht mehr versenden wollte, weil Western Union hat da schon anscheinend gesagt, sie soll vorsichtig sein, das könnte Betrug sein und hat bei ihr dann nochmal genauer nachgefragt. Und weil es mit der Zeit dann, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie das noch war, aber irgendwann hat Western Union sie quasi wie gesperrt und dann musste sie über Ria gehen.
Bei Western Union weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, dass die Limite haben, wie viel Geld das man jährlich überweisen darf oder ebenso Cashgeld überweisen darf. Das kommt immer ein bisschen aufs Land drauf an. Aber man muss ja auch einen Namen hinterlegen. Also wenn sie über Western Union einbezahlt, muss sie eine Adresse, Name, angeben, der identisch ist mit der Identitätskarte oder Pass oder wie auch immer von dieser Person. Also da wäre eine Möglichkeit vorhanden, das herauszufinden, wer das war.
Okay.
Also das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, weil mein Bruder eine Freundin in Kuba hatte und er ihr eben auch das Geld übermittelt hat. Aber diese Daten mussten genau mit den Ausweisen übereinstimmen.
Ja. Ja, ich glaube eben, so wie ich so ein bisschen recherchiert hatte selber, wenn es aus der Schweiz, Österreich oder Deutschland getätigt wird, da wird viel genauer hingeschaut. Aber wenn du im Ausland sitzt, wie Ghana zum Beispiel, was ich da auch herausgefunden habe, laut ihnen kommen die ja aus Ghana. Und ich habe über Ghana selber recherchiert, lange Zeit jetzt. Die, wo da an diesen quasi krassen Häuschen sitzen und dieses Geld aushändigen, die kontrollieren das gar nicht groß. Die wissen ja, was da unten abgeht. Das ist ja für die ein absolutes Business.
Ja, das ist eben in jedem Land ein bisschen unterschiedlich. Die einen kontrollieren das ganz genau. Und das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Das wusste ich jetzt nicht, dass da mit der Western-Union in Ghana oder aus Ghana das gar nicht wirklich so genau hingeschaut wird. Aber das ist gut möglich, dass das so ist. Leider.
Ja.
Sandra, ich denke, wir haben heute mal das Potenzial der Fragen und Antworten ausgeschöpft und bereiten uns für die zweite Episode vor, wie wir weiter vorgehen, und vielleicht bei der nächsten Episode werden wir mal auch besprechen, wie es überhaupt dazu kommt, dass diese Betrüger Menschen in ihre Täuschungen einnehmen können.
Ja, sehr gerne.
Okay, danke vielmal, dass du heute hier zu Gast warst, und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne.
Danke.
Danke dir vielmals, liebe Gabriela.
Ja, tschüss, Sandra.
Ciao. Schatz und
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.